Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, insbesondere auch liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen, seid alle sehr herzlich willkommen zu diesen Zumutungen. Wir sind in der Friedensdekade. In den letzten Wochen und Tagen des Kirchenjahres ist uns das Gebet um Frieden besonders aufgetragen und wir wissen, wie dringlich es ist, auch heute am Volkstrauertag. Es gibt eine Zeit vor dem Krieg, da geht es um Vertrauensbildung und um gerechten Ausgleich, da sagen wir nie wieder und denken, es wird nie wieder geschehen. Es gibt eine Zeit im Krieg, da geht es um Überleben und Widerstehen. Widerstehen der Gewalt, aber auch Widerstehen den gängigen Feindbildern und dem Hass. Und es geht um Möglichkeiten, wie man mit dem Töten irgendwann hoffentlich bald wieder aufhören kann. Und es gibt eine Zeit danach. Da geht es um Gedenken und um Mahnung und irgendwann hoffentlich um Versöhnung. Unser heutiger Gottesdienst blickt vor allem auf den dritten Schritt. Wie kann man der Opfer der Kriegsereignisse und Gewaltausbrüche in dieser Welt und in unseren Tagen angemessen gedenken? Nicht nur der früheren Ereignisse, sondern der jetzigen. Wie kann man zum Frieden mahnen und die Hoffnung auf Frieden sich bewahren? Das erste Gedenken und die erste und ernsteste Mahnung ist in den Seelen derer, die dabei waren, die die Gewalt erlebt und überlebt haben. Und die Mahnung ist sichtbar in den Zerstörungen und in den Ruinen. Irgendwann, wenn es wieder besser geht, stellt man dann Kriegerdenkmale auf. Eine durchaus ambivalente Sache. Früher oft Siegeszeichen für die eigene Sache und Legitimationen des eigenen Handelns. Später Orte der Mahnung zur Erinnerung an die Opfer und die sinnlosen Zerstörungen auf allen Seiten. Und immer wieder Trostorte für die Hinterbliebenen, denen man gesagt hat, eure Toten sind nicht umsonst gefallen und die Zweifel bleiben doch. Wenn es gut geht, werden aus solchen Denkzeichen irgendwann Friedenszeichen. Zeichen, dass nach Schrecken und Schuld etwas anders weitergeht. Dass man nicht wieder in die alten Sünden hineinschlittern möchte. Wir begrüßen in unserer Mitte heute den Bildhauer Thomas Reuter aus Winterhausen bei Würzburg, das ist der mit der hellen Mütze und dem Akkordeon. Er hat in Altdorf die Neugestaltung um das Kriegerdenkmal von 1870 draußen vor dieser Kirche gleich vor der Tür verantwortet. Und er hat dann auch den Wettbewerb um die Weiterentwicklung des großen Denkmals für die Opfer der beiden Weltkriege und früherer Kriege am kirchlichen Friedhof in Altdorf gewonnen. Zu einem Erinnerungs- und Denkort möchte er dieses Denkmal weitergestalten, all denen gewidmet, all denen, denen Gewalt geschieht. Seit mehr als 25 Jahren ist Thomas Reuter mit seinen Denkzeichen auf der Straße des Friedens, wie er es nennt, unterwegs. In Altdorf war sein erstes Werk die Gestaltung der Erinnerung an einen Besuch im ehemaligen KZ Flossenbürg durch Schülerinnen und Schüler des Wichernhauses. Im Hof des Wichernhauses ist dieses kleine, aber eindringliche Werk weiter zu sehen, mal mehr, mal weniger beachtet und geachtet. Viele Jahre später kam dann die Umgestaltung des Kriegerdenkmals hier vor der Laurentiuskirche. Und heute ist Thomas Reuter hier, um uns seine Überlegungen für die Weiterentwicklung des großen Denkmals für die Opfer der beiden Weltkriege und früherer Kriege am kirchlichen Friedhof in Altdorf vorzustellen. Es geht dabei um einen gebrochenen Baum. Sie finden auf Ihrem Gottesdienstblatt eine Abbildung dessen, was da geplant ist, und hier vorne in der Mitte ein kleines Modell. Noch ein Hinweis zum Ablauf des Gottesdienstes. Die Gemeindelieder, die wir heute singen, stehen im evangelischen Gesangbuch. Die Nummern und Verse entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstblatt. Unser erstes Lied: Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Vorhin hat einer der Musiker gesagt, der Text ist ja so, als sei er in der letzten Woche geschrieben. 430, 1 bis 4, einen gesegneten Gottesdienst uns allen.
Thank you.
Vor unserer Kirche steht das Ehrenmal für die deutschen Gefallenen des 1870er Krieges, gekrönt von einem Reichsadler. Damals hatten die Deutschen gewonnen und das Deutsche Reich konnte entstehen. Die Opfer, so wollte man damals sagen, sind nicht umsonst gewesen. Und man hat sie namentlich genannt, die Altdörfer, die Unterriedner und wie sie alle hießen. Wir haben doch am Ende gesiegt. Dass ein solches Siegesmahl heute nicht mehr unserem Bewusstsein entspricht, muss nicht verwundern. Die einen wollten es weghaben, andere an einen unauffälligen Ort versetzen. Schließlich hat der Stadtrat sich entschieden, dass es an seinem Platz zwischen Kirche und Markt bleiben soll, dass es aber kommentiert werden soll. Und der Bildhauer Thomas Reuter hat dafür einen Text von Erich Fried vorgeschlagen. Es ist geschehen und es geschieht nach wie vor und es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht. Diese Worte stehen nun schlicht, aber ausdrucksstark am Boden um das Denkmal herum, ohne dass es selbst verändert oder zerstört wurde. Und sie sprechen auch zu uns.
Es ist geschehen und es geschieht nach wie vor.
Und es wird weiter geschehen,
wenn nichts dagegen geschieht. Liebe Zumutungen-Gemeinde, heute am Volkstrauertag 2024 steht uns die Wucht und der Schrecken und die Zerstörungskraft und der Schmerz kriegerischer Auseinandersetzungen deutlicher vor Augen als in den letzten Jahrzehnten. Wir denken an die Menschen, deren Leben, Gesundheit und Hoffnung so sinnlos vernichtet wird. An die furchtbaren Zerstörungen der Häuser, der Städte, der Infrastruktureinrichtungen. Wir sehen, wie viele nur noch Freund und Feind kennen, Rache und Sieg und das Gespräch verweigern. Zu groß sind die Verletzungen auf allen Seiten, zu aussichtslos die Verstrickung in Schuld und Ausweglosigkeit. Geht es überhaupt noch, vom Frieden zu reden oder gar zum Frieden zu mahnen in Zeiten, in denen Menschen und Völker brutal überfallen werden, in denen Gewalttäter die Menschenwürde mit Füßen treten und vor nichts zurückstrecken und in dem schreiendes Unrecht immer neuen Hass gebiert bis ins dritte und vierte Glied. Muss da nicht einfach klar sein, auf welcher Seite man steht? Ich meine ja, immer auf Seiten derer, denen Gewalt geschieht. So hat es Thomas Reuter formuliert. Das lässt leider eine einseitige Parteinahme für den einen der Kriegsgegner ohne Differenzierungen am Ende nur selten möglich erscheinen. Im Josua-Buch wird erzählt, dass Josua im Streit um das gelobte Land, der ja heute wieder tobt, nachts eine dunkle Gestalt trifft. Später stellt sich heraus, es ist ein Engel. Josua weiß das nicht und fragt: Bist du einer von uns oder einer von den anderen? Der Engel aber sprach: Nein. Das nimmt den Streitparteien nicht die Frage ab, was sie jetzt tun können. Auch denen nicht, die sie mehr oder weniger intensiv unterstützen oder denen, die sich heraushalten möchten. Aber die Frage muss erlaubt sein: Soll das die Zukunft sein? Krieg und Gewalt, das Recht des Stärkeren? Wir setzen uns durch, die anderen müssen weg. Wollen wir unseren Kindern eine solche Welt überlassen? Es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht. Hören wir das Lied von Bert Brecht und Paul Dessau, Bitten der Kinder. Ein Bildhauer auf der Straße des Friedens. Ich habe Thomas Reuter zum ersten Mal im Jahr 1999 getroffen. Ich kannte seinen Zwillingsbruder Uli von den Zumutungen in Altdorf und Als ich dann in Würzburg war, bin ich dem anderen Reuter begegnet. Das Erste, was ich von ihm sah, war eine Ausstellung in der Würzburger Kunsthalle Spitäle, zusammen mit der Künstlerin Gerda Enk. Der Titel: Turm hoch über der Kreuzung, Ausschau halten nach einer friedlichen Welt. Im Mittelpunkt der Installation stand ein Hochsitz, von dem man Ausschau halten konnte nach einer friedlichen Welt. Drumherum unterschiedliche Zugänge zum Thema Frieden. Das war damals die Zeit des Kosovo-Kriegs. Wir waren noch vor 9/11. Damals erfuhr ich, dass die beiden sich auf den Weg gemacht hatten, um mit ihren Werken Denkzeichen für eine Straße des Friedens zu gestalten. Über 25 Jahre ist das jetzt her. Gewiss, damals glaubten viele von uns, ich auch, wer nur das Gute will, dem wird es irgendwann auch gelingen und wir werden immer mehr werden, die den Frieden wollen. Völkerverständigung, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die Tragfähigkeit und Überzeugungskraft dieser Ziele liegt ja weiter auf der Hand. Aber vielleicht haben wir die Macht des Bösen in uns und in anderen unterschätzt. Wir wollten gut sein und wir wollten glauben, dass andere gut sind. Später haben wir mit dem Künstler gemeinsam mit der Nagelkreuzgemeinschaft vor der Würzburger Dekanatskirche St. Stephan ein großes Denkmal der Versöhnung gestaltet. Dort steht auf den Bodenplatten, auf den Muschelkalkplatten des Platzes in vielen Sprachen und Schriften zu lesen das Wort Versöhnung. Auf Steintafeln am Platz vor der Kirche. Zum Hintergrund: die Nagelkreuzgemeinschaft verbindet Städte, die im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört wurden, wie Dresden, Hamburg, Nürnberg und auch Würzburg, mit von Deutschen bombardierten Städten wie Coventry und anderen bis in den Irak hinunter. Der damalige Canon der Kirche von Coventry, Kathedrale, schrieb an die Wand der zerstörten Kirche die Worte: Vater, vergib. Wer schreibt so etwas heute an bombardierte Häuser? Wer könnte es sich überhaupt erlauben, ohne als Vaterlandsverräter dazustehen? Vielleicht ist es ja die Stärke des Versöhnungsbegriffs, dass er signalisiert, dass wir alle einander gegenseitig, wie einer so schön gesagt haben, einander viel zu vergeben haben werden. Und dass der Gedanke einer die Parteien übergreifenden und allen Menschen zugewandten himmlischen Instanz diese gegenseitige Vergebung wohl erst möglich macht. Wir haben das in Würzburg nach dem 11. September 2001 zum Beispiel mit Juden und Arabern und orientalischen Christen durchexerziert. Ob das möglich ist, dass die am gleichen Platz in ihrer Sprache und Schrift das Wort Versöhnung hinschreiben lassen. Das war nicht so ganz einfach. Man musste Abstände einhalten und Sichtverbindungen unterbrechen. Dann ging's. Und das war kein einfaches Unterfangen. Und es ist ja auch kein einfaches Unterfangen, nach allem, was geschehen ist. Man musste nur hören, was die aramäischen Christen von ihren Verfolgungen zu erzählen hatten. Es gibt dort übrigens auch eine Versöhnungstafel in russischer Schrift. Und eine auf Japanisch, oder eigentlich nicht, denn das Wort Versöhnung, so sagte uns der Japan-Lehrstuhl in Würzburg, gibt es nicht im Japanischen. Es gibt nur das Wort Harmonie, Wakai, das haben wir dann hingeschrieben. Der Künstler erhebt nicht den Anspruch, alles zu verstehen und zu deuten und zu wissen. Ganz still beugt er sich runter zum Boden, bearbeitet eine Steinplatte und schreibt einen Hinweis hinein. Schau da mal hin und bewege das, was du siehst, in deinem Herzen. Wakai Shalom, Versöhnung. Das war das Anliegen des Künstlers bei seinen zahlreichen Werken auf der Straße des Friedens. Und auch bei den Altdorfer Denkorten ist er von diesen Gedanken, kann ich sagen, glaube ich, geleitet. Nächstes Lied, Der Stein meines Vaters von Gerhard Schöne, Vortragslied.
Ja, sehr geehrte Zuhörer, es freut mich, dass ich hier eingeladen wurde, um Ihnen ein paar Gedanken von mir zu dem Entwurf für das Denkmal für alle Opfer von Gewalt mitzuteilen. Ja, schön, Günter Breidenbach, er hat schon einiges erzählt, von mir auch von der schwierigen Situation, heutzutage ein Denkmal zu gestalten. Und Günter hat auch erzählt von der Zeit vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg. Und ich denke, wie fast alle hier zu der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir keinen Krieg am eigenen Leib erlebt haben und ihr auf der Konfirmanden- und Präparandenbank seid noch weiter entfernt von den Erfahrungen, die meine Eltern noch mitgebracht haben, auch in mein Leben. Damals war der Krieg schon noch präsent, und zwar in der Familie, allein dadurch, dass der Bruder meiner Mutter in Afrika als Soldat gefallen ist. Der Bruder meines Vaters kam mit einem Bein weniger zurück vom Krieg, und ihr Elternhaus war völlig zerstört. Das heißt, es hat schon mein Leben auch durchaus in der Zeit beeinflusst und beeindruckt. Und ich gehöre auch zu der Generation der Friedenbewegten Menschen, die damals auf die Straßen zum Protestieren gingen. Und ich war in meinem Ort ausgerechnet der erste Kriegsdienstverweigerer, der damals vor Gericht musste, um in diese Richtung einfach einen Weg zu suchen. Ja, und Günter Breidenbach hat auch erklärt, wie schwierig es auch für einen Künstler ist, eindeutige Aussagen zu machen zu diesem so aktuellen Thema. Deshalb war ich sehr froh, dass die Einladung zu einem Wettbewerb hier die Einladung war für die alle Opfer von Gewalt ein Denkmal zu setzen. Ich denke, dazu ist es wirklich angemessen und angesagt, gerade heute eine Aussage zu machen, weil es die Opfer auf allen Seiten betrifft und nicht nur eine Seite beinhaltet. Und ich habe Ihnen hier mein Modell mitgebracht, das ich bei diesem Wettbewerb, der Anfang dieses Jahres gelaufen ist, bei dem auch andere Kollegen eingeladen waren und ich letztendlich dann den Zuschlag bekommen habe, Ihnen das ein bisschen zu erläutern, damit Sie vielleicht, wenn Sie dann vor dem Denkmal eines Tages stehen werden, noch ein paar Erinnerungen haben, was ich mir gedacht habe. Aber eigentlich geht es darum, immer zu schauen, was jeder selber damit anfangen kann. Ganz kurz, wie so etwas geht. Das erste ist, sich zu überlegen, wo ist der Platz? Und Sie kennen den Platz alle hier in Altdorf am Friedhof, wo das bestehende Denkmal ist. Ein Wiesenstück und ein großer, kantiger, rechteckiger, grauer Stein als Denkmal für die Gefallenen der letzten Kriege. Zwei Kreuze, eine Inschrift. Und da ist für einen Künstler die Frage, wie reagiert man auf diese Vorgabe, denn an diesem Platz und in Bezug zu diesem bestehenden Denkmal soll etwas Neues entstehen. Die eine Frage ist formal, auch etwas Abstraktes, auch etwas Kantiges, auch etwas schwer Dastehendes. Meine Entscheidung ging dahin, es soll nicht schwer sein, es soll eher filigran und leicht werden, auch wenn das Thema schwer ist. Und es soll nach oben gehen. Es soll sich ausrichten können. Was kann das sein? Eine Figur, eine menschliche Figur erschien mir nicht angemessen und nicht möglich. Es gibt so unterschiedliche Arten von Leid und Gewalt, das in einem Menschen zu zeigen, das wäre mir nicht angemessen gewesen. Und doch wollte ich etwas erzählen, was man kennt. Und so kam ich auf die Idee des Baumes. Für mich sind die Erinnerungen auch an das zerstörte Würzburg, das ich ja noch ein Stückchen kenne, und von den Kriegsbildern immer das, wenn eigentlich schon die Toten begraben sind, wenn die Verletzten versorgt sind, was noch so lange steht, sind die zerbrochenen, oft verkohlten Bäume in den zerstörten Städten. Als letzte Mahnmale von Leben. So kam ich auf die Idee, einen Baum zu nehmen. Welches Material? Für einen Baum eignet sich Metall. Und so kam dann die Idee, einen Baum, bei dem bloß noch der letzte Baumstumpf steht, aber zu seinen Füßen liegt sein abgebrochener Ast. Diesen abgebrochenen Ast habe ich diesem Baum in seine Astgabel gelegt. Und uns Künstler geht es genauso, wir machen etwas und was wir dann drin sehen, sehen wir oft erst, nachdem wir es gemacht haben. Und für mich kam dann wirklich das Bild der Mutter, die ihren Sohn verloren hat und wieder in ihren Armen trägt. Und in noch tieferem Sinn natürlich auch gerade auf dem Friedhof und im christlichen Kontext die Maria mit ihrem toten Sohn. Das Bild der Pietà. Ich habe sogar diesen Baumstamm so in vereinfachter Form gestaltet, dass man eine menschliche Gestalt erkennen kann, die in diesem Ast liegt, mit zwei Beinen, die am Boden aufliegen. Ja, und dann kam noch die Frage, welche Farbe soll dieser Baum erhalten? Würde ich ihn schwarz machen wie einen verkohlten Baum, fast so dunkel wie das Denkmal? Würde ich ihn braun machen wie einen eigentlichen Baum? Und ich habe mich entschieden, ich möchte ihn weiß machen. Aus folgendem Grund. In der Pietà ist gleichzeitig die Hoffnung und das Wissen der Heilung und der Auferstehung. Und ein weißer Baum zeigt für mich den Aspekt der Heilung. Und ich wollte nicht nur das letztendliche Leid an diesen Platz bringen, sondern immer in der aufstrebenden Form und in dieser weißen Farbe die Hoffnung auf Heil und letzten Endes auf Versöhnung wieder. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was nachvollziehen. Ich habe das Denkmal hier mitgebracht. Und wenn alles so läuft, wie es laufen könnte, dann würde es auch im kommenden Jahr realisiert werden.
Ein Baum gebrochen und doch ein Denk- und Hoffnungszeichen. Auf einige wenige biblische Bezüge möchte ich Sie hinweisen. In der Bibel ist der Baum zunächst einmal das Symbol für Leben und Gedeihen. Sein angestammter Platz ist mitten im Paradies. verbunden mit allem, was um ihn herum ist. Er steht für das Leben und für das Erkennen und Entdecken des Guten und des Schönen und des Zarten. So wie einen lebendigen Baum hat sich Gott auch den Menschen gedacht. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Unter dem Baum des Lebens gerät der Mensch aber bald in Versuchung. Er will sein wie Gott. Er genießt es, verführen und betrügen zu können und glaubt, alles an sich reißen zu dürfen. Die Herrschaft über das Leben, über die Liebe, über die anderen, über die Welt, über die Rohstoffe, über die Natur. Und er will selber festlegen, was er gut und was er böse nennt. Gott muss den Menschen aus dem Paradies vertreiben und es mit flammendem Schwert schützen, damit er nicht alles zerstört. Die Bibel verschweigt nicht, dass es auch die Möglichkeit der Zerstörung gibt, die am Ende zur Selbstzerstörung wird. Hiob klagt seinem Gott: Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Hiob ist ein Verletzter, ein gebrochener Mensch. So sieht er sich und so sehen ihn die anderen. Am Ende macht er das seinem Gott zum Vorwurf. Gott hat mich zerbrochen um und um. Er hat meine Hoffnung herausgerissen wie einen Baum. Der gebrochene Baum. Und dann aber auch das andere, wir werden es im Advent wieder hören. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auch Jesus hat später immer wieder von den Bäumen gesprochen, von ihrer Lebendigkeit, von den Früchten, an denen man sie erkennen und unterscheiden kann, vom geduldigen Warten auf gute Früchte, immer wieder noch ein Jahr, und von der Möglichkeit, dass am Ende ein Baum oder ein Mensch doch keine Früchte bringt. Unter alten Olivenbäumen, wie sie auch heute um Jerusalem stehen und im Westjordanland, verbringt Jesus die letzte Nacht vor seiner Gefangennahme. Am Folgetag muss er den hölzernen Querbalken seines Kreuzes zum Hügel Golgatha hinaufschleppen. Das tote Holz, quälend, kantig, hart, Gegenbild zum Baum des Lebens. An diesen Balken wird er angebracht und hochgezogen werden, erhöht, wie es der Evangelist Johannes mehrdeutig nennt. Die, die ihn erniedrigen wollen, erhöhen ihn. Bei Thomas Reuter liegt der Querbalken noch am Boden. Ich denke mir, dieses Holz muss erst am Boden liegen, bevor es aufgerichtet werden kann, als Zeichen allen gewidmet, denen Gewalt geschieht. Es gibt ein Lied in unserem Gesangbuch, das sich dieser Thematik stellt, 97, 1 bis 3, Holz auf Jesu Schultern. Thank you. nicht nur das Holz am Boden. Thomas Reuter hat es ja eben schon gedacht. Er hat noch mehr in dieser Darstellung gesehen. Wer will, so hat er angedeutet, kann in dem gebrochenen Baum eine Mutter sehen mit ihrem toten Sohn, eine Andeutung des christlichen Motivs der Pietà, ein Hinweis auf die vielen Mütter weltweit, die den Tod ihrer Kinder beweinen. Der nach oben strebende Ast, so habe ich mir gedacht, das ist die klagende, zum Himmel erhobene Hand dieser Mutter. Die dezenten Hinweise des Künstlers auf die christliche Symbolik müssen nicht alle Betrachtenden wahrnehmen oder gar für sich übernehmen. Was dem Künstler wichtig ist, ist die Konfrontation mit der Zerstörung von Leben durch Krieg und Gewalt, damit nicht immer wieder geschieht, was geschehen ist und nach wie vor weiter geschieht. Der Altdorfer Stadtrat teilt offenbar dieses Anliegen. In aller Unterschiedlichkeit der Deutungsmöglichkeiten und Interessen im Einzelnen wurde man sich dort einig, dass wir beides brauchen. Respekt vor den Erinnerungen der Vorfahren, also nicht einfach wegräumen, was die gemacht haben, um sich zu erinnern, und neue Denkzeichen angesichts der heutigen Schrecken, und beides in Korrespondenz zueinander. Respekt vor früheren Ausdrucksformen und eine klare Positionierung in heutiger Bildsprache. Mahnendes Gedenken und hartnäckige Hoffnung. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blüten sieht leicht im Winde weg. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass hinter dem Denkmal ein lebender Baum steht. Einige Informationen für Sie. Die nächsten Zumutungen sind am Sonntag, dem 15. Dezember, ist der dritte Advent, um 10.30 Uhr hier in der Laurentiuskirche, mit dem Thema Licht, Liebe, Leben, hinterm Horizont geht's weiter. Andrea Felsenstein-Rosberg und Eckehard Rosberg und Musik von Rostlos. Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, also das ist das, was jetzt in dieser Woche vor uns liegt, findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Laurentiuskirche mit Dekanin Zieske statt und abends um 19 Uhr wird ebenfalls von der Dekanin nach Entenberg eingeladen. In Eismannsberg ist entgegen der ursprünglichen Veröffentlichung kein Gottesdienst. Am Freitag, 18 Uhr, Friedensgebet in der Laurentiuskirche. Und dann kommt der Ewigkeitssonntag. 9 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen in Eismannsberg in der Auferstehungskapelle mit Pfarrerin Obermann und um 10.30 Uhr hier Familiengottesdienst mit Pfarrerin Felsner und Team. Und der Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen ist um 14 Uhr hier in der Laurentiuskirche mit Kantorei, Posaunenchor und Pfarrerin Felsner. Getauft wurden letzten Sonntag Lara Bahr und Finja Wurm. Wir bitten Gott, dass sie in eine friedliche Zukunft hineinwachsen mögen und Freundinnen und Freunde des Friedens finden und werden. Und jetzt die Einladung zum Karatu-Tag. Und da bitte ich, dass Margarete Kern uns informiert.
Ja, nächsten Sonntag feiern wir auch unseren jährlichen Karatu-Tag. Es wird der 40. Karatu-Tag sein. Dazu ergeht herzliche Einladung nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr im Evangelischen Haus am Schlossplatz. Wir freuen uns, dass wir diesmal ein Suppenbuffet anbieten können. Wer dann gerne etwas Warmes möchte, es gibt wie gewohnt Kaffee und Kuchen und unseren reichhaltigen Basar. Und natürlich wollen wir auch weitergeben, was es Neues aus unserer Partnergemeinde, aus Karatu, zu berichten gibt und die Grüße übermitteln, die unsere Freunde in Karatu an uns senden. Wer gerne noch einen Beitrag leisten möchte zum Karatu-Tag, ist herzlich willkommen, Plätzchen oder Kuchen für diesen Tag zu backen. Oder wer gerne mithelfen möchte, setzen Sie sich mit Bärbel Reuter oder mit mir in Verbindung. Und wer einen frisch gebundenen Adventskranz erstehen möchte, der hat schon am Samstag auf dem Marktplatz hier am Laurentiusbrunnen dazu Gelegenheit. In der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr werden wir dort sein und frisch gebundene Adventskränze zur Verfügung stellen. Zum ersten Mal werden wir auch einen kleinen Projektchor am Karatu-Tag haben mit afrikanischen Liedern. Wer dazu Lust hat, damit zu singen, der ist herzlich eingeladen, am Donnerstag, am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im Evangelischen Haus mit dem Herrn Wiedekind die Lieder einzustudieren. Herzlich willkommen, Karibuni Sana.
Asante Sana. Kollektengaben und Spenden in der vergangenen Woche 1.685 Euro. Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollektenbitte aufgrund dessen, was im Nahen Osten geschehen ist und noch viel mehr dessen, was alles an Schauerlichem angekündigt ist und an Ideen im Raum ist. Nochmal für Kinder die Hilfe durch UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Kinder und Jugendliche wurden aus Israel entführt. Kinder aus Israel, Palästina und dem Libanon wurden verletzt und getötet. Im Gazastreifen erleben die Kinder einen furchtbaren Krieg und eine humanitäre Katastrophe. Im Libanon sind Zehntausende Kinder auf der Flucht vor Angriffen. Die Gewalt prägt den Alltag dieser Kinder. Dabei tragen sie keine Verantwortung für die Situation. Solange die Gewalt andauert, ist kein Ort sicher für Kinder. Alle Kinder müssen geschützt werden. UNICEF steht auf Seite aller dieser Kinder, wie hat Reuter gesagt, all denen, denen Gewalt geschieht. Sauberes Wasser, Spezialnahrung für mangelernährte Kinder, die Impfkampagne gegen Polio und Decken und Winterkleidung und Zelte, darum geht's. Dafür soll unsere heutige Kollekte an UNICEF gehen, für Kinder in Gaza und für Familien, die aus dem Libanon fliehen. Wir halten die Fürbitte und hören und sprechen das bekannte Gebet, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist.
Dass ich Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Amen.